Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass Laura heute wieder mit dabei ist. Laura, wir haben heute ein paar Themen auf dem Tisch, die auf den ersten Blick vielleicht nichts miteinander zu tun haben. Von Glasfaserkabeln über Kryptobörsen bis hin zu Robotern in Korea und medizinischen Durchbrüchen. Aber wenn man genauer hinschaut, geht es eigentlich um eines. Wo liegen die wirklich großen Chancen der Zukunft?
Hallo Tim. Ja, das ist eine spannende Mischung. Ich finde es besonders interessant, dass wir heute nicht nur über die offensichtlichen Hypes sprechen, sondern über die Dinge, die im Hintergrund passieren, also die sogenannte Infrastruktur. Oft schauen alle nur auf die glänzende Oberfläche, aber das eigentliche Geld und die echte Stabilität liegen oft in den Fundamenten. Ein perfektes Beispiel dafür ist Corning. Die meisten Leute denken bei künstlicher Intelligenz sofort an Nvidia und deren Grafikchips, also die GPUs, aber sie vergessen, dass diese Chips irgendwie miteinander kommunizieren müssen.
Genau da setzt Corning an, richtig? Es geht hier quasi um das Nervensystem der KI. Erklär uns das doch mal für alle, die nicht tief im Tech-Bereich stecken. Warum ist Glasfaser plötzlich wieder so ein riesiges Thema?
Also stell dir vor, du hast die schnellsten Prozessoren der Welt in einem Rechenzentrum stehen. Aber wenn die Datenmengen, die zwischen diesen Zentren hin und her geschickt werden, gigantisch sind, dann reichen normale Verbindungen einfach nicht mehr aus. Man braucht eine physische Infrastruktur, die diese massiven Datenströme bewältigen kann. Und genau hier kommt Corning mit seiner Expertise in der optischen Kommunikation ins Spiel. Ohne Glasfaserkabel gibt es schlichtweg keine KI-Cloud. Die Nachfrage nach diesen optischen Verbindungen steigt 1:1 mit der Anzahl der installierten GPUs bei den sogenannten Hyperscalern. Das sind die ganz großen Player wie Microsoft, Meta oder Amazon.
Das klingt eigentlich nach einer absoluten Gewinnposition, aber ich habe gehört, dass die Aktie von Corning trotzdem ziemlich unter Druck geraten ist. Warum passiert das, wenn das Geschäft eigentlich so gut läuft?
Das ist das Paradoxe an der Börse. Corning hatte eine Prognose abgegeben, die man als perfekt bezeichnen könnte. Und sie haben diese minimal verfehlt. Der Markt hat darauf extrem überreagiert und die Aktie massiv abgestraft. Aber wenn man sich die harten Zahlen ansieht, wird klar, dass das nur ein sentimentgetriebener Kurssturz war. Im Bereich Optical gab es einen Umsatzsprung von 32% und bei den Enterprise Networks wuchs es sogar um 65%. In jedem anderen Umfeld würde man diese Zahlen feiern. Für wertorientierte Investoren ist dieser Dip also eigentlich ein idealer Einstiegspunkt, weil die operativen Kennzahlen weiterhin stark wachsen und das Unternehmen in der KI-Wertschöpfungskette einfach unverzichtbar ist.
Also im Grunde eine Überreaktion des Marktes auf zu hohe Erwartungen, während das Geschäftsmodell selbst stabil bleibt. Trotzdem gibt es sicher auch Risiken. Man kann ja nicht nur die rosarote Brille aufsetzen. Wo könnten die Probleme liegen?
Absolut, Risiken gibt es immer. Erstens sind diese Investitionen der Hyperscaler zyklisch. Wenn die großen Firmen merken, dass ihre KI-Gewinne ausbleiben, könnten sie die Ausgaben kurzfristig drosseln. Dann gibt es noch das Thema Rohstoffpreise. Die Produktion von Glas ist energieintensiv und braucht bestimmte Materialien. Steigen diese Kosten, drückt das die Margen. Und man darf den Konkurrenzdruck nicht unterschätzen, vor allem durch chinesische Hersteller, die eventuell Preisvorteile haben könnten. Aber insgesamt bleibt die These stark, weil optische Fasern aktuell die einzige Lösung für die steigenden Bandbreitenanforderungen von KI-Clustern sind.
Ein wirklich spannender Einstieg. Von der physischen Infrastruktur aus Glas springen wir jetzt mal in die digitale Welt der Finanzen, und zwar zu Coinbase. Wir wissen alle, dass Kryptowährungen ein wilder Westen waren, aber anscheinend wird es in Europa gerade deutlich aufgeräumter. Da kommt die MiCA-Regulierung ins Spiel, oder?
Genau, MiCA steht für Markets in Crypto Assets und ist im Grunde das neue Regelbuch für den gesamten europäischen Kryptomarkt. Und genau hier passiert gerade etwas sehr Interessantes. Es findet eine massive Neuordnung statt. Viele Anbieter, die bisher offshore agiert haben, also außerhalb der EU-Regulierung, wie zum Beispiel Binance, scheitern jetzt an diesen hohen regulatorischen Hürden. Manche sind sogar gezwungen, ihre Geschäfte in bestimmten EU-Ländern komplett einzustellen. Genau in dieses Vakuum stolzt Coinbase als der sogenannte Compliant Champion.
Compliant Champion klingt fast schon wie ein Superheldenname. Aber was bedeutet das konkret für die Strategie von Coinbase? Geht es nur darum, die Regeln zu befolgen, oder steckt da mehr dahinter?
Es ist viel mehr als nur Regelbefolgung. Coinbase verfolgt die Vision des Everything Exchange. Das heißt, sie wollen eine Plattform sein, die alles anbietet. Nicht nur den einfachen Handel mit Coins, sondern auch die Verwahrung, das nennt man Custody, Staking und verschiedene institutionelle Services. Durch die strikte Einhaltung der europäischen Lizenzen werden sie zum primären Anlaufpunkt für zwei Gruppen. Erstens für institutionelle Investoren und zweitens für konservative Privatanleger, denen Sicherheit wichtiger ist als Anonymität.
Ich verstehe, also wird Coinbase quasi zum strategischen Gatekeeper für den Kryptozugang in der Europäischen Union. Das klingt nach einem sehr soliden Plan, besonders wenn die Konkurrenz aus dem Markt gedrängt wird. Gibt es da noch andere Faktoren, die Coinbase stärken?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist das institutionelle Vertrauen. Coinbase fungiert als Custodian für viele Bitcoin-ETFs. Also sie bewahren die eigentlichen Assets sicher auf. Das stärkt ihre Position im B2B-Bereich massiv. Außerdem diversifizieren sie ihre Einnahmen. Früher waren sie fast nur von Handelsgebühren abhängig, was gefährlich ist, weil das Geschäft stark schwankt. Jetzt setzen sie verstärkt auf wiederkehrende Abo- und Servicegebühren, zum Beispiel durch Staking oder ihr Layer-2-Netzwerk namens Base.
Das klingt natürlich sehr professionell, aber Krypto bleibt ja ein volatiles Pflaster. Wo liegen hier die Fallstricke? Ich denke da sofort an die USA und die SEC.
Da hast du absolut recht. Die laufenden Rechtsstreitigkeiten mit der SEC in den USA könnten das globale Image belasten. Das ist ein echtes Risiko. Dann gibt es noch den allgemeinen Gebührendruck, weil immer mehr Low-Cost-Börsen auf den Markt kommen und die Handelsgebühren drücken. Und natürlich bleibt da diese fundamentale Abhängigkeit vom Kryptozyklus. Trotz aller Diversifizierung korreliert die Aktie immer noch stark mit dem Bitcoin-Kurs. Wenn der Markt einbricht, reißt es oft auch Coinbase mit, egal wie compliant sie sind.
Ein fairer Punkt, also Sicherheit durch Regulierung auf der einen Seite, aber Marktrisiko auf der anderen. Lass uns jetzt mal den Kontinent wechseln und nach Ostasien fliegen, genauer gesagt nach Südkorea. Das Thema ist hier ganz anders. Es geht um Demografie und Robotik. Ich habe gelesen, dass Südkorea offiziell eine Super-Age-Society ist. Was bedeutet das eigentlich genau?
Das klingt erst einmal sehr technisch, bedeutet aber im Kern eine existenzielle Krise. Südkorea hat eine der niedrigsten Geburtenraten weltweit und gleichzeitig altert die Bevölkerung rasant. Eine Super-Age-Society ist ein Zustand, in dem ein extrem hoher Anteil der Bevölkerung im Rentenalter ist, während immer weniger junge Menschen nachkommen, um die Arbeitsplätze zu besetzen. Das führt unweigerlich zu einem massiven Arbeitskräftemangel in fast allen Sektoren.
Und genau hier kommt die Technologie ins Spiel, oder? Wenn keine Menschen da sind, müssen es eben Maschinen sein. Geht es hier primär um Fabriken oder ist das breiter gefächert?
Es ist viel breiter. Natürlich ist industrielle Automatisierung ein riesiger Bereich, aber denk auch an die Pflege. Wenn Millionen von Senioren versorgt werden müssen, aber kaum junge Pflegekräfte da sind, wird spezialisierte Robotik für den Pflegebereich unverzichtbar. Aber es gibt noch eine zweite Säule, die Integration ausländischer Arbeitskräfte. Da kommen Softwarelösungen ins Spiel, die beim Visa-Management helfen oder KI-gestützte Sprachübersetzungen nutzen, um Migranten schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Das ist ein extrem spannender Ansatz. Korea wird hier quasi zum Labor der Welt, richtig? Wenn Sie dort eine Lösung finden, wie man eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung durch Tech kompensiert, dann ist das doch Gold wert für andere Länder.
Exakt. Was heute in Korea gelöst wird, wird morgen in Japan benötigt und später wahrscheinlich auch in Europa. Wer die Infrastruktur liefert, um diesen demografischen Wandel zu bewältigen, besetzt einen Markt mit einer fast schon garantierten langfristigen Nachfrage. Die koreanische Regierung ist sogar gezwungen, regulatorische Hürden für Robotik und Migration zu senken, weil es schlichtweg keine andere Option gibt. Das ist kein Trend, das ist ein mathematisches Faktum.
Trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder begeistert ist, wenn plötzlich ein Roboter die Pflege übernimmt oder massiv mehr Menschen aus dem Ausland kommen. Wo liegen da die Risiken?
Oh, die kulturellen Widerstände sind definitiv ein Faktor. In sensiblen Bereichen wie der Altenpflege könnte es eine starke Ablehnung gegenüber Robotern geben. Menschen wollen schließlich menschliche Zuwendung. Zudem könnten politische Instabilitäten oder soziale Spannungen entstehen, wenn die Immigration zu schnell oder ungesteuert erfolgt. Und technisch gesehen gibt es immer noch Flaschenhälse. Die Entwicklung von Robotern, die wirklich komplexe und empathische menschliche Aufgaben übernehmen können, könnte einfach länger dauern, als uns lieb ist.
Ein faszinierender Blick auf die Zukunft der Arbeit. Zum Abschluss unserer heutigen Runde möchte ich noch über ein Thema sprechen, das in den Medien gerade extrem präsent ist, GLP-1-Medikamente. Die meisten kennen sie als Abnehmspritzen, wie zum Beispiel von Novo Nordisk oder Eli Lilly, aber es scheint, als ginge es da um viel mehr als nur um die Waage.
Absolut, Tim. Das ist einer der spannendsten medizinischen Shifts unserer Zeit. GLP-1-Rezeptoragonisten regulieren zwar das Gewicht, aber neue Daten deuten darauf hin, dass sie viel tiefer in unser Gehirn eingreifen. Es gibt starke Anzeichen dafür, dass diese Medikamente auch Suchtmechanismen beeinflussen können. Wir reden hier von Alkoholabhängigkeit, Nikotinsucht und sogar Opioidabhängigkeit.
Warte mal, das würde die ganze Geschichte komplett verändern. Wenn diese Medikamente wirklich gegen verschiedene Abhängigkeiten helfen, dann verlassen wir ja den Bereich des Lifestyle-Produkts für Gewichtsverlust und landen mitten in der kritischen Gesundheitsversorgung und Psychiatrie.
Genau das ist der Punkt. Wenn sich das bestätigt, vervielfacht sich die sogenannte adressierbare Marktgröße, also der TAM, Total Addressable Market. Die Medikamente würden zu einem Standardwerkzeug der öffentlichen Gesundheit werden, um Zivilisationskrankheiten zu bekämpfen. Das würde den Pharma-Riesen eine extreme Marktmacht verleihen, weil sie nicht mehr nur ein bisschen beim Abnehmen helfen, sondern lebensrettende Behandlungen für chronische Suchterkrankungen anbieten.
Das klingt nach einem massiven Wachstumstreiber, aber bei Medikamenten, die man eventuell über Jahrzehnte anwendet, muss man doch besonders vorsichtig sein. Was sind hier die größten Gefahren?
Die Langzeitnebenwirkungen sind das größte Fragezeichen. Wir wissen heute, dass sie funktionieren. Aber was passiert bei einer Anwendung über 20 oder 30 Jahre? Das ist völlig ungewiss. Außerdem gibt es den politischen Preisdruck. Regierungen könnten Forderungen nach Preisdeckeln stellen, wenn diese Medikamente zu lebensnotwendigen Standardtherapien werden. Und wie immer in der Pharmawelt gibt es das Risiko von Generika. Wenn billigere Alternativen aus Asien auf den Markt kommen, könnten die hohen Margen schwinden, aber durch die komplexen Produktionsprozesse und starke Patente sind die aktuellen Marktführer momentan sehr gut geschützt.
Wahnsinn, von Glasfaserkabeln über Kryptoregulierung und koreanische Roboter bis hin zu bahnbrechender Pharmaforschung. Laura, das war ein unglaublich spannender Überblick. Ich glaube, wir haben heute gesehen, dass die wirklich großen Chancen oft dort liegen, wo man sie zuerst nicht vermutet, in der Infrastruktur und bei den fundamentalen Problemen unserer Gesellschaft.
Absolut. Es geht immer darum, die Muster hinter den Schlagzeilen zu erkennen. Danke für das tolle Gespräch, Tim.
Sehr gerne. Und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein paar spannende Impulse mitnehmen. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.